Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. 150 Jahre Bayreuther Festspiele. Michael Friedmann war engagiert, bei einer Gedenkveranstaltung zum Auftakt der Festspiele einen Vortrag zu halten über Richard Wagner und das Judentum. Der Termin wurde jetzt abgesagt mit fadenscheinigen Gründen. Völlig klar, dass dies für Schlagzeilen sorgt. Wir werden gleich darüber sprechen. Dann besuchen wir ein Kunstfestival in Chemnitz und die Art Basel, die morgen beginnt. Und wir hören Töne der Repression, Mitschnitte von DDR-Schauprozessen, die ab jetzt veröffentlicht werden. Der 25. Juli wird auch in Bayreuth ein Samstag sein. Auf dem Programm eines Festkonzertes steht dann Beethovens 9. Sinfonie, es dirigiert Christian Thielemann. Und am 26. Juli, am Tag darauf, Sonntag, werden um 16 Uhr die Wagner-Festspiele eröffnet mit Rienzi. Und zuvor, am Vormittag, sollte es eine Gedenkveranstaltung geben, 150 Jahre Bayreuther Festspiele. Für dieses große Jubiläum war ein Konzert mit dem Dirigenten Christian Thielemann eingeplant und eine Rede von Michael Friedmann über Wagner und das Judentum. Heute nun hat die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass dieser Termin abgesagt wurde. Michael Friedmann hat am Nachmittag im Deutschlandfunk auf die Frage geantwortet, wie er von dieser Absage erfahren habe.
Ich habe mit dem Geschäftsführer gesprochen, der mir dann gesagt hat, wir müssen leider absagen, und zwar mit der Begründung Sicherheit. Nie ist erklärt worden, warum diese Veranstaltung eine solche Sicherheitsbelastung ist. Und zweitens, wenn es Sicherheitsbedenken gibt, vertraue ich der deutschen Polizei und vor allem der bayerischen, dass sie in der Lage gewesen wäre, dieses Problem zu lösen. Und wenn sie es nicht hätte lösen können, hätte sich die Polizei ja sowieso direkt bei mir gemeldet. Dann gab es Organisationsgründe. Von Anfang an war klar, zwei Veranstaltungen sind geplant, so ist eingeladen, so ist vereinbart, es gibt einen Vertrag, der das auch noch festzurrt. Nur, und jetzt wird die Sache problematisch, es gab keinen Vorverkauf und wie wir heute hören, Kollegen der Zeit haben das recherchiert, sagt Thielemann, ich habe von Anfang an aber gesagt, ich werde das nicht dirigieren können, weil ich aufgrund anderer Verpflichtungen beschäftigt bin. Das heißt, eine Bedingung, nämlich Thielemann dirigiert, fällt weg, irgendwann vor Monaten, und anstatt mich zu informieren, darüber zu reden, ist nichts gesagt worden, eine Fata Morgana, eine Veranstaltung schwabbelt also durch Bayreuth und dann im Juni erkennt man, oh, da ist noch was.
Michael Friedmann. Starker Tobak, den wir da gerade gehört haben. Wir wollen die Vorgänge ein bisschen sortieren, einordnen mit Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, da ist ja zumindest eine Kommunikationspanne passiert, ein GAU könnte man vielleicht sogar sagen. Wie bewerten Sie denn dieses Sicherheitsargument? Jedes Jahr sind hochrangige Politikerinnen und Politiker in Bayreuth. Können Sicherheitsbedenken wirklich der Grund für eine Absage sein?
Das wirkt eigentlich sehr unglaubwürdig, wenn man vor allen Dingen daran denkt, dass es ja im Vorfeld, am Vorabend eine Veranstaltung gibt und dann eben am nächsten Tag Rienzi. Und das Sicherheitspersonal, das wird ja jetzt nicht irgendwie nachts sofort die Zelte abbrechen, verschwinden, um dann am nächsten Mittag wieder anzureisen. Also eigentlich würde man davon ausgehen, die entsprechenden Leute sind ja sowieso da bei diesen Eröffnungstagen. Auf der anderen Seite kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass ich diese Problematik mit Sicherheitspersonal, mit einem bestimmten Abläufen organisatorischer Art auch selber schon erlebt habe, indem ich mal nicht parken durfte, ohne eine Karte zu haben. Und die Pressekarte konnte ich aber nur persönlich abholen. Es war also eine völlig kafkaeske Diskussion und Situation, die kaum aufzulösen war. Und es gibt seit Jahren das Problem immer wieder bei Einlasskontrollen, dass es da immer zu Schwierigkeiten kommt, dass irgendjemand gerade die Karte beim zweiten Mal nicht vorzeigen kann und dann nicht rein darf. Also die Organisation, vorsichtig gesagt, was das betrifft, ist schwierig und es mag ein Grund auch tatsächlich sein, aber vielleicht ist es nicht das Einzige.
Aber ich habe das richtig verstanden, diese Veranstaltung hätte im Festspielhaus stattfinden sollen.
Also man hört da von verschiedenen Szenarios, die es gegeben hat. Das ist schon von langer Hand, offensichtlich letztes Jahr alles schon in der Planung gewesen. Und zwar gab es mal die Idee, das in dem neuen Friedrichsforum der Stadthalle zu machen oder im Festspielhaus. Das war wohl nicht so ganz klar. Und daraus ergibt sich jetzt auch ein bisschen diese, wie Friedmann sagt, schwammige Situation. Jetzt war geplant, es im Festspielhaus zu machen. Mit einem übrigens relativ begrenzten Programm, nämlich auf dem Programm stand offensichtlich, was ja die Zeit berichtet, nur das Siegfried-Idyll. Da muss man vielleicht zum Hintergrund noch sagen, Ja, das Repertoire, das im Festspielhaus gespielt werden darf, ist natürlich sehr begrenzt. Und es stand wohl mal die Idee im Raum, dass man eben jüdische Komponistinnen und Komponisten aufführt. Das wäre aber leichter jetzt an einem anderen Ort als im Festspielhaus. Gar nicht, weil jetzt das Festspielhaus das per se oder die Leute das dort nicht wollen, sondern weil es einfach diese Voraussetzung gibt, was dort überhaupt aufgeführt werden darf.
Unvorstellbare Regelungen und Usancen, von denen Sie da reden, Herr Fuchs. Michel Friedmann hatte einen Vertrag, das hat er gesagt, er hatte einen Vertrag für diese Veranstaltung. Ist es denn vorstellbar, dass der Dirigent Christian Thielemann keinen Vertrag hatte? Da gab es Orchester, die es spielen sollten, Musiker haben Verträge. Gab es diese Verträge? Waren Musiker überhaupt engagiert? Lässt sich das in irgendeiner Weise rekonstruieren?
Auch das eher vom Hörensagen, aber nachdem es ja schon länger eben Pläne gab für so eine Veranstaltung, ungeachtet, welche Musik ganz genau gespielt wird oder wo das ganz genau stattfindet, gibt es diese Verträge, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, mit ziemlicher Sicherheit schon. Bei Christian Thielemann ist ja die Schwierigkeit, er hat ja viel zu tun, er dirigiert eben die Neunte und hat dann diese Ringzyklen vor sich, und wenn man ihn ein bisschen kennt, dann weiß man, dass er sehr schnell auch sehr, sehr gestresst ist. Also ganz blöde gesagt, es könnte auch einfach sein, dass ihm das zu viel wurde und dass er relativ kurzfristig gesagt hat, nein, das mache ich nicht. Das würde schon ein bisschen zu seinem Charakter passen. Jetzt wirklich nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern einfach aus einer Überforderung heraus, was trotzdem natürlich ein No-Go ist. Da wäre auch die Frage, ob man nicht jemand anderes findet, der dann so ein Programm dirigiert. Das sollte ja eigentlich möglich sein.
Jetzt lassen Sie uns ein bisschen über dieses bevorstehende Jubiläum sprechen, 150 Jahre. Wie kann denn so ein Jubiläum aus Ihrer Sicht gestaltet werden?
Also ich finde, wenn man jetzt diese wirklich gute Idee hat, die auch auf Katharina Wagner natürlich zurückgeht, das Gedenken hier zu machen, das heißt auch auf die Geschichte der Festspiele einzugehen, auf Richard Wagner als problematische Figur, aber auch auf die Rezeption Wagners in Bayreuth und so eine Veranstaltung plant, dann gäbe es natürlich auch die ganz einfache und elegante Lösung, finde ich zum Beispiel, am Tag der Eröffnung der 9. Symphonie von Beethoven, dieses geplante Siegfried-Idyll einfach vorher zu spielen. Da braucht man übrigens gar nicht unbedingt einen Dirigenten dafür in der kleinen Fassung. Danach könnte Herr Friedmann auftreten, seine Rede halten. Danach könnte man die Neunte spielen. Alles wäre in Ordnung und alles wäre im Grunde mit vor einem viel größeren Publikum sogar noch als eine Veranstaltung, die am nächsten Vormittag stattfindet. Damit wären eigentlich, finde ich, die Probleme relativ schnell gelöst. Ob das dazu kommt, keine Ahnung. Aber es wäre eigentlich ein relativ einfacher Weg. Wenn es gar nicht geht, wäre auch die Überlegung, ob man dann nicht etwas Ungewöhnliches macht, aber warum nicht, ob man nicht einfach die Rede von Michel Friedmann einfach als Drucksache sozusagen online verschickt, dass man die zugänglich macht, dass man auf der Seite der Festspiele ein kleines Portal macht, vielleicht auch so ein kleines Portal mit Erinnerungsmomenten, auf die Festspielgeschichte eingeht, auch auf diese dunklen Zeiten und dazu die Rede von Friedmann veröffentlicht.
Wenn der sich darauf einlässt. Er sollte eine Rede halten und nicht einen Text schreiben. Also das ist schon ein Unterschied.
Es ist völlig klar, aber er ist natürlich, wir wissen ja, dass er auch sehr, sehr harsch manchmal vorgeht und dass er natürlich vielleicht ein bisschen sehr viel Dinge jetzt auch wittert, die dahinter nicht zu sehen sind. Also es sind viele Pannen in Bayreuth. Die Stadt hat ja eine geplante Festmeile für die Bevölkerung aus finanziellen Gründen auch absagen müssen. Es läuft immer relativ viel schief organisatorisch. Ich würde nicht in irgendeiner Art und Weise unterstellen, weder der Festspielleitung noch anderen, dass das mit irgendeiner Art von Antisemitismus gar zu tun hat. Man wusste natürlich auch, wen man sich mit Michel Friedmann einlädt und was man da auch bekommt. Die einzige Idee, die ich noch hätte, aber das ist die reine Spekulation, wäre, dass man vielleicht in München ein bisschen kalte Füße bekommen hat, um zu sagen, wenn Herr Friedmann so eine ganz radikale Rede hält, dann ist das auf Seite 1 der New York Times und überall zum Jubiläum der Festspiele, und das verdrängt vielleicht diese großen politischen Aufmarsch, den man immer hat, und diese große, große Strahlkraft, die gerade Herr Söder immer von Bayreuth erwartet. Das ist aber eine reine Spekulation von mir. Aber ich denke, wie gesagt, man sollte diese Ebenen, Organisation, Inhalt und auch die Möglichkeit einer Lösung, das sollte man alles, finde ich, in diesem Punkt wirklich mal trennen.
Ein weiteres Problem also bei der Baustelle Bayreuther Festspiele, und Sie haben es ja schon angedeutet, es gibt doch viel, viel mehr Probleme zu lösen.
Es gibt Probleme zu lösen. Es fehlt am Geld. Es fehlt in den nächsten Jahren auch am Geld. Ursprünglich war ja geplant, in diesem Jahr ganz, ganz viele Werke von Wagner zu spielen, nämlich den ganzen Kanon plus Rienzi. Das ist aus finanziellen Gründen gescheitert. Die Festspiele sind absolut unterfinanziert. Katharina Wagner, sie hat auch noch eine juristische Sache jetzt am Hals. Es ist gerade bekannt geworden, dass sie ein Parsival mal abgesagt hat vor ein paar Jahren in Riga. Und das Haus ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten, weil das sehr kurzfristig war. Jetzt hat Riga, die Oper dort, Katharina Wagner verklagt. Also ich glaube, im Moment liegen die Nerven da wirklich bei vielen Leuten sehr, sehr blank. Vielleicht sollte man aber ein bisschen auf Abstand gehen und schauen, dass man zu einer guten Lösung kommt. Ich persönlich hätte sehr großes Interesse zu wissen, was Herr Friedmann sagt. Im schlimmsten Fall, auch wenn er es nur schreibt und zur Verfügung stellt. Und das sollte jetzt nicht irgendwie zu sehr sozusagen der Zorn vielleicht von manchen Beteiligten das Ganze überschatten.
150 Jahre Bayreuther Festspiele. Der Termin für eine Gedenkveranstaltung, unter anderem mit Michael Friedmann, wurde abgesagt. Die Aufregung ist groß. Die Hintergründe hat uns Jörn Florian Fuchs erklärt. Herr Fuchs, ich danke Ihnen und ich bin sicher, wir werden noch in den nächsten Tagen mehr über dieses Thema erfahren. Guten Abend.
Guten Abend, danke.
Töne der Repression. Unter dieser Überschrift hat das Bundesarchiv heute eine Webseite freigeschaltet, die umfangreiches Audiomaterial zu früheren Schauprozessen der DDR enthält. Verknüpft ist dieses Material mit Biografien der Richter, Staatsanwälte und Angeklagten sowie einem Glossar. Alles zusammen also eine Fundgrube für Historiker, Lehrkräfte und an der DDR-Geschichte Interessierte. Claudia van Laak hat mit Verantwortlichen aus dem Bundesarchiv gesprochen und in die zeithistorisch so wertvollen Originaltöne hineingehört.
Die Sitzung des ersten Strafsenats des obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik ist eröffnet.
9. Juni 1955. Vor dem obersten Gericht der DDR beginnt ein Schauprozess gegen sieben Männer, die wegen Spionagetätigkeit für den Westen angeklagt sind.
Der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik klagt an. Erstens Lehmann Wilhelm.
Die sieben Angeklagten hatten in der Realität kaum miteinander zu tun. Der Generalstaatsanwalt der DDR erklärte sie allerdings zu einer Bande, erläutert Daniela Münkel. Die Historikerin leitet die Abteilung Vermittlung und Forschung im Stasi-Unterlagenarchiv, seit 5 Jahren Teil des Bundesarchivs.
Also diese Schauprozesse, gerade in den 50er Jahren, sind von Anfang bis Ende durchorchestriert. Das ist wie eine Inszenierung eines Theaterstücks.
Die Staatssicherheit setzt die Angeklagten nach ihrer Festnahme unter Druck und bereitet sie auf ihre Rolle im Gerichtssaal vor. Der 3-tägige Prozess wird vom Rundfunk der DDR aufgenommen und propagandistisch ausgeschlachtet.
Da gibt es dann Wochenschauberichte, es gibt im Rundfunk etwas dazu. Die Staatssicherheit archiviert sie dann und benutzt sie einerseits zu Schulungszwecken, andererseits auch zur Traditionspflege.
Die Audiomitschnitte von insgesamt 500 Prozessen aus 30 Jahren DDR liegen im Stasi-Unterlagenarchiv. 250 davon sind Spionageprozesse. Stück für Stück werden sie nun aufbereitet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Das ist insofern sehr besonders, weil in Deutschland gibt es solche Quellen ganz selten, weil in der Bundesrepublik bis 2018 das Mitschneiden von Prozessen verboten war. Und es gibt ein paar Überlieferungen, zum Beispiel vom Auschwitz-Prozess oder vom Stammheim-Prozess, einige Fragmente, die sind aber zufällig überliefert.
Waren die Vorwürfe gegen die Angeklagten komplett aus der Luft gegriffen? Hatten sich Stasi und DDR-Justiz die Spionagegeschichten von vorne bis hinten ausgedacht? Nein, sagt Historikerin Daniela Münkel. Sie selbst hat zur Geschichte des Bundesnachrichtendienstes und seines Vorläufers der Organisation Gehlen geforscht und diese Ergebnisse mit den Stasi-Akten abgeglichen. Heute wissen wir, sagt Münkel,
dass die meisten dieser Leute, die dort angeklagt wurden, auch wirklich für die Organisation Gehlen gearbeitet haben. Das wurde früher in Frage gestellt, man konnte es nicht verifizieren, weil man die Akten nicht kannte. Inzwischen ist klar, dass die fast alle für die Organisation Gehlen wirklich gearbeitet haben und dass dieser Tatbestand nicht konstruiert ist. Vieles andere schon, aber das nicht.
Feld-, Wald- und Wiesenagenten im Auftrag des Westens seien es gewesen, sagt Historikerin Münkel, aber keine Top-Spione, zu denen sie in den Schauprozessen gemacht wurden. 13. Juni 1955, 3. Prozesstag. Die Angeklagten erhalten Gelegenheit zu einem Schlusswort. Alle 7 wissen, ihnen drohen entweder hohe Haftstrafen oder sogar der Tod.
Ich bereue es und bitte das oberste Gericht bei der Urteilsfestsetzung auf ein gerechtes Urteil.
In dem Namen des Volkes das folgende Urteil. Wegen Verbrechens gegen Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik und Kontrollratsdirektive Nummer 38 Abschnitt 2 Artikel 3a3 werden verurteilt. Der Angeklagte Lehmann zum Tode. Der Angeklagte Koch zum Tode.
Zwei Todesurteile, die vollstreckt wurden, und 5 hohe Haftstrafen. Der Staat zieht die gesamten Vermögen der Verurteilten ein. Die Kosten des Verfahrens müssen sie selbst zahlen.
Damit ist die Verhandlung geschlossen.
Töne der Repression, veröffentlicht vom Bundesarchiv, Claudia van Laak berichtete. Zwei hochkommerzielle Filme kommen diese Woche in die Kinos. Sie kommen aus den beiden Ländern, die das Weltkino dominieren, aus den USA, die Produktion Backrooms, ein Horror-Thriller, der auch für den Trend steht, dass man in Hollywood verstärkt auf vergleichsweise billig produzierte Horrorfilme setzt. Und aus Frankreich kommt Guru. Der Film handelt von einem Coach, der das Selbstbewusstsein seiner zahlreichen Anhänger verstärken will und wie ein populärer Showmaster in riesigen Arenen mit fragwürdigen Methoden arbeitet. Und über all das werden wir sprechen, und das werde ich machen mit Jörg Taschmann. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Hallo, einen schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Wie funktioniert denn so ein billig produzierter Horrorfilm? Warum sind denn diese Filme so lukrativ?
Na, dieser Film ist von einem 20-jährigen Regisseur gemacht worden, nämlich Kane Parsons, also wirklich so das Paradebeispiel der Generation Z. Und er hatte zuerst Backrooms als eine Webserie auf YouTube veröffentlicht und schon vor 4 Jahren, also da war der gerade mal 16, und da hat er dann immer so Found-Footage-Clips, also so fake natürlich, als hätte er die irgendwo gefunden, als hätte er irgendwo Bildmaterial aus den 90er Jahren gefunden. Und daran knüpft jetzt die Verfilmung eben auch an, und hören wir doch einfach mal rein, was man da so hört.
Hallo? Ist da jemand?
Ja, und das war Clark, dem gehört ein Möbelhaus, und der ist plötzlich durch so eine Wand gegangen, durch so einen Glitch, und da türmen sich immer weitere Räume auf, es gibt Türen, die entstehen, Treppen, durch einige Wände kommt man durch andere nicht, also es ist so ein labyrinthischer Raum, der da irgendwo entstanden ist, und das ist kein Horrorfilm im Sinne, dass da jetzt viel Blut fließt, ganz im Gegenteil, es gibt mal eine Blutspur, das war es dann auch schon, aber es hat eben sehr viel mit Klaustrophobie zu tun, und das Interessante ist vielleicht die Ästhetik eben, es gibt diese VHS-Ästhetik, die mich an Blair Witch Project erinnert hat, das war auch so ein billig produzierter Horrorfilm, der mittlerweile über 20 Jahre alt ist. Das war auch mal so ein Riesenphänomen, der so pseudodokumentarisch eben gearbeitet hat. Und daran schließt dieser Film zumindest ästhetisch in gewisser Weise wieder an.
Also ein Genrefilm, ist das denn auch ein Schauspielerfilm?
Na, das Interessante an diesem Film ist, der übrigens nur 10 Millionen Dollar gekostet hat und mittlerweile 260 Millionen eingespielt hat. Also lukrativer geht's eigentlich nicht, wenn man Hollywood-Standards jetzt mal so zu Maß nimmt. Also hier ist schon spannend, das mit Chiwetel Ejiofor, der aus 12 Years a Slave bekannt ist, und Renate Reinstve, die für Sentimental Divalio sogar den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin bekommen hat. Das sind schon zwei gestandene Schauspieler, die man da sieht, die man eigentlich auch aus ganz anderen Genres kennt. Also das fand ich auch ein sehr interessanten Aspekt. Und die sind auch gut. Also das ist jetzt nicht so, dass die unter diesem Genre komplett verschwinden. Sie spielt sozusagen seine Psychologin, weil er kommt irgendwie zu ihr und sagt, ich habe da diese ganzen Räume entdeckt. Ich muss aber sagen, das dauert eine Weile, bis man sich an diesen Film irgendwie gewöhnt, weil lange passiert relativ wenig. Und es ist so seltsam aus der Zeit gerissen. Also das hat irgendwie was, das ist total interessant. Ich finde es auch spannend, dass man wieder mit so einer Ästhetik der 90er Jahre eigentlich kommt. Also das zeigt eben auch, das Analoge ist plötzlich auch wieder in.
Horror ist ja nicht nur ein Genre für alle. Ich mache da zum Beispiel gerne einen Bogen drum. Kann man denn mit diesem Film denn auch etwas anfangen, wenn man ja kein großer Horrorfan ist?
Na, ich bin's auch nicht, muss ich eben auch gestehen. Was mich an dem Film jetzt wirklich interessiert hat, waren eben diese beiden Schauspieler, wo ich mir gedacht habe, die werden jetzt nicht in irgendeinem 0815-Horrorstreifen mitspielen. Und ich denke, weil dieser Film eigentlich auf die großen Schockeffekte verzichtet und eher was mit Klaustrophobie zu tun hat und sowas Rätselhaftes hat, was sich auch nicht unbedingt entschließt, kann man da, glaube ich, auch reingehen, wenn man normalerweise mit diesem Genre nicht sehr viel anfangen kann.
Jetzt zum nächsten Film, und zwar zu dieser französischen Produktion Guru. Da geht es um einen Influencer, Matt, der seine Auftritte in einer riesigen Arena inszeniert und der sein Publikum ja ganz offensichtlich auch sehr gut im Griff hat. Und da hören wir einfach mal rein.
Danke, meine Freunde. Das, was du willst, ist das, was du bist. Sag das mit mir gemeinsam. Befreit euch! Befreit euch! Reißt ihn heraus aus den Tiefen eurer Seele, den Schmerz! Und lasst uns jetzt laut zusammen schreien!
Tja, da geht's ziemlich laut her, intensiv her. Ist denn Guru jetzt, Herr Taschmann, ein Film, der ein Gesellschaftsphänomen irgendwie beschreibt, untersucht, zu fassen versucht? Oder ist es dann doch eher ein Genrefilm?
Also ich fand den Film sehr vielversprechend so zu Beginn, weil es geht wirklich um diese Macht von diesen Influencern, die mit so pseudowissenschaftlichen Erkenntnissen und Mutmachparolen so vor allen Dingen auf den Mittelstand abziehen, auf Menschen, die irgendwie unzufrieden sind mit ihrem Leben, mit ihrem Chef, mit ihrer Karriere oder ein persönliches Trauma haben. Und Matt, der wird von Pierre Niney gespielt, der ist dieser Life-Coach, wie man dazu heutzutage sagt, und der wird zunächst als sehr selbstsicher präsentiert und nach diesem vielversprechenden Beginn kippt aber die Story, wird immer klischeebeladener, denn er wird zunehmend zu so einem Art Psychopathen, der diverse Traumata hat, der hat einen Bruderkomplex, der kommt nicht damit klar, dass er plötzlich angezweifelt wird, dass das Parlament eine Untersuchung startet, weil diese Coaches eigentlich auch ein Diplom brauchen, er hat aber nie Abi gemacht. Das fand ich dann aber relativ banal, um diese Figur, die uns als so ein Oberguru präsentiert wird, so schnell auch wieder zu destabilisieren.
Also Sie machen das woran fest? Was hat Sie da nicht wirklich überzeugt?
Also vielleicht noch ein paar Worte zu Pierre Niney, weil der steht hinter diesem Projekt, das war seine Idee, der hat den auch co-produziert. Der ist in Frankreich mittlerweile, obwohl er erst Mitte 30 ist oder vielleicht auch mittlerweile sogar Ende 30, einer der populärsten Schauspieler überhaupt. Der Graf von Monte Cristo, der hatte 9 Millionen Zuschauer gehabt, also der ist jetzt auch kommerziell gesehen schon sehr, sehr wichtig geworden. Aber irgendwie finde ich eben, was er uns da erzählt oder wie diese Geschichte dann aufgebaut ist, die hat eben nicht gar nicht so viel Gesellschaftliches. Man könnte damit wirklich sehr viel festmachen, was heutzutage, wie manipulierbar Leute sind, wie wichtig Social Media geworden ist und so. Das wird alles immer nur angerissen, aber nicht wirklich, wirklich interessant, auch filmisch interessant gezeigt. Und dadurch, weil diese Figur plötzlich immer schmutzigere Tricks einsetzt, wird die Figur uninteressanter und auch der Film uninteressanter. Und insofern fand ich es ein bisschen schade, dass ein Film, der eigentlich daherkommt, um uns irgendwas über unsere Zeit eben auch zu sagen, ja, dann praktisch in so einer persönlichen Geschichte versinkt. Übrigens auch ein extrem erfolgreicher Film in Frankreich, den haben da 2 Millionen Leute gesehen. Das hat natürlich sehr viel mit Pierre Niney auch zu tun.
Guru, diese französische Produktion, und Backrooms, der Horrorfilm aus den USA. 2 neue Filme, vorgestellt von Jörg Taschmann. Dankeschön.
Sehr gern.
Das Kunstfestival Begehungen ist eine Institution in Chemnitz. Seit 23 Jahren bespielt es jährlich immer wieder neue Orte in der Stadt mit internationaler Gegenwartskunst. Leerstehende Ladengeschäfte, ein ehemaliges Gefängnis, eine alte Brauerei, einen verwilderten Bahnhof. Orte, die manchmal für die Öffentlichkeit eigentlich gar nicht zugänglich sind oder die mit politischer Bedeutung extrem aufgeladen sind. Ein solcher Ort ist das Schauspielhaus Chemnitz. Der Bau aus den 1970er Jahren steht unter Denkmalschutz und ist seit 4 Jahren wegen dringendem Sanierungsbedarf geschlossen. Der 5-Sparten-Spielbetrieb einschließlich Puppenbühne ist in ein Provisorium ausgelagert. Im Chemnitzer Stadtrat und in der ganzen Stadt wird seitdem emotional über die Zukunft des Theaters diskutiert. Von Sanierung ist die Rede, Abriss oder Neubau des Theaters bis hin auch zu seiner Auflösung. Nun eröffnen also die Begehungen an diesem kulturpolitisch umkämpften Ort und bespielen die verwaisten Bühnen mit Gegenwartskunst, und das zum schönen Thema in der Vorstellung. Carsten Probst konnte sich kurz vor der Eröffnung am Freitag schon einen Eindruck verschaffen. Herr Probst, einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Röcke, hallo.
Wie sieht es denn in diesem Schauspielhaus Chemnitz nach so langem Leerstand aus? Wie wirkt Kunst in einer solchen Umgebung?
Ja, also ich finde erstmal, solche offengelassenen Bühnenräume haben ja irgendwie schon was Magisches. Also ein bisschen wie so ein Geisterhaus schon. Aber man muss auch sagen, da es dem Vernehmen nach vor allem die mangelhafte Ausstattung mit Brandschutz war, der den Weiterbetrieb des Hauses verhindert hat, wirkt das Gebäude eigentlich immer noch relativ intakt. Also der große Saal zum Beispiel, der liegt einfach dunkel und verlassen da. Die Zuschauerreihen sind so mit Textilbahnen abgedeckt. Auf der Bühne unter dem offenen Schnürboden steht so eine große halbrunde Videoinstallation jetzt von Anna Ehrenstein, einem, ja, man kann sagen, zurzeit Shootingstar in der Video Kunstszene wegen ihrer virtuosen globalhistorischen Videokollagen, aber eigentlich wirkt das Gebäude jetzt nicht besonders ruinös, muss ich sagen. Eher so, als könnte hier es jederzeit weiter losgehen. Und Claudia Tittel, die Kuratorin des Begehungen-Festivals und auch eben der Ausstellung, bekennt sich auch ganz klar zum Fortbestand des Schauspielhauses.
Indem die Begehungen diesen Ort besetzen, natürlich sprechen sie sich dann dafür aus, dass dieses Haus wiederbelebt wird.
Ja, sagt Claudia Tittel. Und ich finde, sie hat es auch recht geschickt gemacht, dass eben die meisten künstlerischen Arbeiten sich sehr gut in diesen Ort integrieren. Also nicht einfach irgendwie ausgestellt werden, sondern mit dem Ort arbeiten. Und das Theater selbst zu einem Teil quasi der Kunst, der Schau werden lassen. Atelier van Liesau zum Beispiel, das belgische Künstlerduo, die haben die Requisite mit der Welt eines Preppers bespielt. Also quasi eines Menschen, der versucht, so autark zu leben, alles selber zu bauen. Eine Mischung ist das irgendwie so aus Warenwelt, Warenlager und Werkstatt. Hito Steil aber zum Beispiel zeigt im Foyer so ihre große Installation zur Modemarke Balenciaga und deren Beliebtheit bei Autokraten weltweit, so meint es Hito Steil. Das wirkt hier zunächst eigentlich wie eine ganz unverfängliche Erweiterung des Foyers, so mit Werbevideos, wenn auf dem Bildschirm so Modenschauen gezeigt werden. Aber nach und nach merkt man dann, dass Hito Steil diese Marke auch doch sehr verfremdet hat zu einer ganz reinen Machtgeste.
Ich habe den Titel des Festivals erwähnt, In der Vorstellung. Das ist schön doppeldeutig, hintersinnig. Herr Probst, welche anderen Deutungen bietet denn ausgestellte Kunst an überhaupt?
Ja, genau. Vorstellung gibt's im Theater. Gemeint ist hier natürlich eher das, was man sich vorstellt, sozusagen. Die imaginierte Realität und die Frage, wie lässt sich denn diese Realität eigentlich von der Vorstellung unterscheiden? Und die besagte Installation, die ich jetzt eben also erwähnte, von Anna Ehrenstein auf der großen Bühne, ist quasi auch eins der ganz großen Referenzwerke hier. Die handelt zum Beispiel genau von dieser Ununterscheidbarkeit von Realität und Fiktion. Tools for Conviviality heißt die Arbeit, also wörtlich Werkzeuge für das Zusammenleben. Und da spielen also in dieser 3D-Videoinstallation Bitcoins, goldene Bitcoins, eine Hauptrolle, die quasi in einer von künstlicher Intelligenz ersonnenen Lebenswelt ja quasi vom Himmel regnen. Ein Typ im Batik-T-Shirt surft in cooler Pose mit der Sonnenbrille auf der Stirn durch diesen digitalen Geldregen. Und eigentlich ist diese Welt geprägt von totaler Konnektivität durch Drohnen und VR-Brillen, die die Lebenswirklichkeit der Leute einfach in diesem Film auch komplett beherrschen, die eigentlich auch selber nur noch Geschöpfe wie aus so Photoshop-Programmen sind.
KI spielt eine wichtige Rolle dieses Jahr beim Festival Begehungen. Sieht man denn in Chemnitz die Kultur durch KI bedroht?
Mittelbar schon, würde ich sagen. Also so wirkt es jedenfalls auf mich. Das ist ein großes Thema. Es ist jetzt keine Ausstellung mit so erhobenem technischen technokritischen Zeigefinger, aber sie hat eine unterschwellige politische Dimension, wenn in der Ausstellung zum Beispiel Fake-Bilder thematisiert werden und diese Fake-Bilder und der reale Ort scheinbar so ineinander übergehen. Und dazu passt, was Claudia Tittel, die Kuratorin, sagt.
Diese Bilder sind ja trotzdem wahr. Also diese Bilder sind zwar fake, aber sie sind insofern wahr, weil sie existieren. Weil sie eine Realität schaffen. Und das Interessante ist ja auch, diese Bilder steuern uns, diese Bilder lenken uns, diese Bilder modulieren uns. Und das ist doch eher die Gefahr, dass die eine Realität schaffen, die wir nicht mehr beherrschen können vielleicht.
Ja, und insgesamt zur Atmosphäre ist zu sagen, es ist wirklich Interessant, wie sich dieser verlassene Theaterort unter dem Eindruck der Ausstellung jetzt zu so einer richtig ambivalenten, partiell auch, finde ich, etwas unheimlichen Szenerie verwandelt. Man fühlt sich also nicht so ganz wohl, obwohl es auch immer wieder ganz scherzhaft zugeht.
Wie schätzen Sie das denn ein? Können die Begehungen zur Rettung des Chemnitzer Theaters beitragen? Das Festival selber muss ja auch mit weniger Geld auskommen.
Ja, es ist richtig. Also zunächst mal, das Festival hat in Chemnitz natürlich eine riesige Fangemeinde. Also die hat sich, so berichten das jetzt auch die Veranstalter, offenbar am Anfang ziemlich erschrocken, als klar war, dass die Begehungen diesmal das Schauspielhaus bespielen, weil viele Chemnitzerinnen dann dachten, damit sei eigentlich jetzt der Abriss des Hauses schon beschlossene Sache. Aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Zumindest wird jedenfalls durch das Festival der Ort wieder zurück in diese öffentliche Aufmerksamkeit gebracht. Und das Festival selbst steht dieses Jahr zwar nicht so gut da, aber es hat immer noch eine gewisse öffentliche Wirksamkeit. Dieses nicht mehr so gut dastehen liegt daran, dass nach dem Kulturhauptstadtjahr 2025 Chemnitz eben dieses Jahr eine Extrasparrunde als Stadt einlegt. Und das merkt das Festival. Man muss zum Beispiel zum ersten Mal überhaupt Eintrittsgelder verlangen. Das ist ein völliges Novum und ja, hoffentlich auch nicht der Anfang vom Ende.
Das Kunstfestival Begehungen in Chemnitz. Vielen Dank an Carsten Probst. Chemnitz wird uns übrigens auch in den kommenden Tagen mehrfach beschäftigen. Morgen und am Sonntag berichten wir hier in Fazit über erste Aufführungen des Festivals Theater der Welt. Und am Samstag gibt's in unserem Theatermagazin Rang 1 eine Sondersendung ab 14.05 Uhr Deutschlandfunk Kultur vom Theater der Welt. Seit 1970 gibt es die Art Basel. Sie gilt als die weltweit wichtigste Kunstmesse ins Spiel. Inzwischen gibt es auch Ableger in Miami Beach, in Paris, Hongkong und Katar. Mehr als 290 führende internationale Galerien zeigen jetzt in den Messehallen, aber auch überall in der Stadt, Werke von mehr als 4000 Künstlerinnen und Künstlern. Das beschauliche Basel wird für ein paar Tage zum Zentrum der Kunstwelt. Morgen wird die Messe also eröffnet. Katrin Hondl stimmt uns schon mal ein.
An hohen Metallstangen wehen riesige gemusterte Stoffplanen und bilden eine Art offenes Zelt auf dem Basler Münsterplatz. Ibrahim Mahama, weltweit gefeierter Kunststar aus Ghana und Gewinner des Art Basel Preises, hat die dekorativ über dem Kopfsteinpflaster schwebenden Textilwände komponiert. Aus traditionellen ghanaischen Kleidern, Material aus einer alten Gummifabrik oder LKW-Planen. Der Gott der kleinen Dinge heißt die monumentale Installation. Eines von ganz vielen Kunstwerken, die auch ohne Art Basel-Ticket überall in der Stadt zu erleben sind. Und XXL ist die Kunst natürlich auch wieder in Messehalle 1. Motto Unlimited. Und für Galerist Thaddeus Ruppertsch einer der Gründe, warum die Art Basel unangefochten die Nummer 1 der Kunstmessen ist.
Art Unlimited, Kunst, die gewisse Größen sprengt, also die über dem ist, was sich ein privater Sammler in die Wohnung installieren kann. Das ist ein sehr attraktiver Ansatz. Gibt es nur hier in Basel.
Thaddeus Ruppertsch präsentiert eine 6 Meter hohe Wandinstallation des Bauhauskünstlers Oskar Schlemmer. Homo von 1930-31, menschliche Figuren aus Metall geometrisch inszeniert. Museale Kunst, für die es bereits Interessenten gäbe.
Also das sind eben auch fast nur Institutionen, die dafür in Frage kommen. Und wir sprechen bereits mit jemandem in den Vereinigten Staaten.
Die weniger kunstbeflissene Seite der USA zeigt sich am Eingang der Unlimited-Halle. Da versperren erstmal 10 überdimensionale amerikanische Polizeiuniformen nebst Schlagstöcken und Waffen die Sicht und den Weg. Ein Werk von Chris Burden aus den 1990ern als Reaktion auf systematische Polizeigewalt in den USA. Auch die Installation von Isa Genzken aus dem Jahr 2018 wirkt beklemmend aktuell. Verloren im Raum stehen da 3 durchgesessene Sitzreihen aus einem Flugzeug. An den Wänden hängen die Fenster des Fliegers. Aber egal, ob deren Sonnenblenden geöffnet, halb oder ganz heruntergezogen sind, zu sehen ist dahinter nur weiße Wand. Kein Traum von über den Wolken verschwindenden Ängsten und Sorgen jedenfalls. Das charmanteste Unlimited-Kunstwerk aber ist ganz klein. The Unspeakable World vom britischen Künstler Ryan Gender. Eine neue, winzige Robotermaus, die vielsagend, nichtssagend aus ihrem Mauseloch schaut.
It's not easy language, I mean, using it. putting ideas into words.
Ganders computeranimierte Maus plappert müde vor sich hin über Wesen und Sinnlosigkeit der Sprache und darüber, wie schwierig es ist zu sprechen, wenn man nichts zu sagen hat. Ganz wie in unserer hyperdigitalisierten Welt, sagt die Galeristin des Künstlers Courtney Plummer von der Londoner Listen Gallery.
So it's a bit of a look at like this.
Alles dreht sich um Content. Alle versuchen, irgendwas zu sagen, aber niemand hat wirklich etwas zu sagen. Die Maus äfft nach, wie wir reden, um Leere zu füllen, aber dabei eigentlich gar nichts sagen. Und die Galeristin hat natürlich recht, wenn sie sagt, dass die besten Kunstwerke klein sein können. Klein und effizient.
The best artworks of art can be small. You know, she's small, but she's very effective.
Über Preise und Verkaufszahlen möchte die Galeristin nicht sprechen, aber auch nicht klagen.
There's really good energy in the room. No complaints so far.
Die Geschäfte mit der Kunst laufen. Laut dem globalen Kunstmarktbericht, den die Bank UBS und die Art Basel jedes Jahr veröffentlichen, ist das Gesamtvolumen der Kunstverkäufe 2025 um 4% gestiegen auf fast 60 Milliarden US-Dollar. Das spürt auch Galerist Thaddäus Ropert. Schon vor der offiziellen Eröffnung der Art Basel hat er mehrere Gemälde, unter anderem von Pierre Soulages und Georg Baselitz, für einstellige Millionenpreise verkauft.
Man merkt jetzt eine spürbare Erholung, eine spürbare. Und wenn man halt auch sich so mit Kunst beschäftigen möchte, dass es dann auch die entsprechende Ablenkung ist von all dem, was geopolitisch so schief geht. Die Kunst muss ja in der Lage sein, uns da auch rauszuholen, auch wenn es nur für einen Moment ist.
It's not easy language, I mean, using it.
Zum Beispiel für einen Moment mit einer winzigen, plappernden Maus.
Die Art Basel in Basel ab morgen bis zum Sonntag, Katrin Hondl berichtete. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Wie geht man mit der öffentlichen Statue eines Antisemiten um? Fragte die Stadt Wien und bat um Entwürfe zur Umgestaltung der Statue des Wiener Bürgermeisters und Antisemiten Karl Lueger. Es gingen auch Vorschläge ein, man solle die Statue eingraben. Doch das schien ein wenig radikal, schreibt Paul Buschneck in der Zeit. Stattdessen sei der Vorschlag des Künstlers Clemens Wiedidal umgesetzt worden, die Statue um 3,5 Grad zu kippen. Schieflage heißt das Konzept. Buschneck scheint es nicht zu überzeugen, denn er schreibt, ob sich Touristen für den jetzt kippelnden Bürgermeister interessieren werden? Eher unwahrscheinlich. Um wie viel Grad müsste man wohl die Denkmäler von Richard Wagner kippen, damit sie seinen Antisemitismus angemessen widerspiegeln? Sind die Reflexe, Richard Wagner ist gleich Antisemitismus, ist gleich eine unzureichend aufgearbeitete Festspielgeschichte, ist gleich eine unsensibel agierende Festspielleitung, ist gleich ein Canceln des Juden Michel Friedmann, nicht doch allzu simpel? Fragen Christine Lemke-Mattwey und Florian Zinnecker rhetorisch in der Zeit. Sie halten offenbar den Grund für die Absage der Gedenkveranstaltung mit Michel Friedmann, nämlich Sicherheitsbedenken, für glaubhaft. Sie lasten zwar den Bayreuther Festspielen in der Sache Ungeschicklichkeiten und Versäumnisse und eine erschreckend mangelhafte Kommunikation an, aber einen Skandal können sie nicht erkennen. Schließlich werde die Gedenkveranstaltung den Bayreuther Festspielen zufolge nicht abgesagt, sondern nur verschoben, vermutlich in den August. Deutsche Frechheit titelt dagegen das Feuilleton der Süddeutschen. Für frech hält Nils Minkmar nämlich den Umgang der Bayreuther Festspiele mit Michel Friedmann. Genauer, die Bitte, er solle doch einen Ersatztermin für August vorschlagen und die Bemerkung, ansonsten mache man die Veranstaltung mit wem auch immer. Wenn nun der 150. Geburtstag der Bayreuther Festspiele zu begehen ist, gehört diese teuflische Verbindung zwischen den Wagners und Hitler, dann gehört der rasende Judenhass, der beide einte, nicht irgendwie mit ins Programm, wie man sich das auf dem Hügel dieser Tage so gedacht hatte, sondern diese teuflische Verbindung gehört ins Zentrum des Gedenkens, schreibt Minkmar in der SZ. Die Frage nach den Folgen von Wagners Antisemitismus und den Taten seiner Familie kann schon deshalb nicht ins Rahmenprogramm im Ferienmonat August verschoben werden, weil die Aktualität das gar nicht zulässt. Antisemitismus, völkisches Denken und eine Differenzierung der Qualität von Menschen je nach Herkunft und Kultur prägen wieder die europäische Gegenwart. Und teilweise auch den Journalismus, möchte man ergänzen. Auch mit Blick auf Stefan Niggemeiers Artikel für die Süddeutsche. Darin wirft er Harald Neuber, Nachrichtenchef und Mitglied der Chefredaktion der Berliner Zeitung, vor, in einem Text ein antisemitisches Klischee verbreitet zu haben. Das lesen Sie bitte selbst im Detail nach, denn hier ist nur noch Platz für Hans Zippert und seine Kolumne für die Welt. Die reale Warnung vor Internetshops, die gefälschte Artikel zur Fußball-WM anbieten und dann nach der Zahlung teilweise nicht mal verschicken, inspiriert Zippert zu folgender satirischer Pirouette. Ein super originales Authentic-Trikot der deutschen Mannschaft für 100 Euro wäre ein Schnäppchen, wenn man sich nicht daran stört, dass Deutscher Fußballbund mit V geschrieben wurde. Außerdem muss auf der Vorderseite unbedingt ein Adler aufgedruckt sein und nicht die Umrisse eines Buckelwals.
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon Weikert Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.